Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm höhere Renten, die aber dennoch nicht mit der Inflationsentwicklung Schritt halten. Und Pläne, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gehört, Pläne, die Sanktionen im Hartz-IV-System schneller abzumildern als bislang geplant. Dazu gleich mehr. Zum Start aber die teuerste Aufeislegung der jüngeren Vergangenheit. Elon Musk stellt, wie er wörtlich twittert, seine Übernahme für Twitter on hold. Was genau weiß man jetzt, was er meint? Aufgeschoben, aufgehoben, die Frage an den Finanzkorrespondenten, an Mischa Erhardt.
Ja, das klingt für mich erstmal nach aufgeschoben. Eine künftige Übernahme ist also nicht ausgeschlossen. Und das liegt daran, dass Elon Musk am Morgen amerikanischer Zeit getwittert hat, er werde das Geschäft auf Eis legen. Daraufhin passierte etwas, nämlich vorbörslich stürzte der Twitter-Kurs ab, muss man sagen, um 20%. 2 Stunden später hat er aber noch einen Tweet nachgeschoben. Und da sagte er dann, er strebt weiterhin eine Übernahme von Twitter an. Daraufhin hat sich der Kurs wieder etwas erholt, aber ist immer noch stark im Minus, hat sich also davon, von diesem Schlag heute Morgen nicht erholt. Bei der Übernahme muss man wissen, dass es bisher um ein Volumen von 44 Milliarden Dollar ging, also dass der Kaufpreis 41 Milliarden Euro umgerechnet. Und dann will Elon Musk das Unternehmen von der Börse nehmen. Ausgehandelt wurde ein Preis pro Aktie von 54 Dollar, da sind wir heute jetzt weit entfernt. Twitter und Elon Musk, das muss man aber auch noch wissen, die hatten ausgemacht, dass bei einem Rücktritt dieses ja schon ausgehandelt und eigentlich festgemachten Deals eine Strafe von 1 Milliarde Dollar droht. Und selbst wenn man das jetzt mal beiseite lässt, dann muss man schon die Frage stellen, da sind sich die Experten noch nicht ganz einig, ob Musk überhaupt aus diesem Deal unbegründet rausgehen kann. Das ist noch nicht ganz klar.
Eine Begründung oder so etwas wie eine Begründung für diesen ersten Tweet, für dieses On Hold, hat Musk ja geliefert, auch wenn die etwas erratisch ist. Es fehlten Informationen zur Zahl der Spam- und Falschkonten bei Twitter.
Ja, das ist typisch Elon Musk. Der ist da eben etwas erratisch, wie Sie es so schön nennen. Twitter hatte in der Tat zu Beginn der Woche angegeben, dass die Fake-Konten, also die falschen Accounts, bei unter 5% liegen. Wir haben Nutzer in Höhe von ungefähr 230 Millionen bei Twitter. Übrigens fragt man sich, wenn Twitter selber weiß, dass es 5% Fake-Accounts hat, also falsche Accounts, warum diese nicht löschen können. Elon Musk hat nämlich gesagt, das wäre eines seiner ersten Dinge, die er bei Twitter tun würde, die also rauszulöschen. Also da fragt man sich auch, was da los ist. Aber das nur nebenbei. Zur Erklärung muss man sagen, dass es eben falsche Accounts gibt. Die werden auf auch maschinell mit Computern betrieben und verschicken dann eben gerne Spam-Mails, sind also zum Reinlegen von realen Nutzern gedacht. Der Musk, der will nun prüfen, ob diese 5% stimmen können oder nicht. Wie er das prüfen will, ist mir auch schleierhaft, weil er sich ja auf Zahlen von Twitter stützen muss. Also es gibt da viele Ungereimtheiten.
Kann diese On-Hold-Geschichte von Musk auch taktisch sein? Er ist ja immerhin noch darauf angewiesen, dass ihm genug Aktionärinnen und Aktionäre ihre Anteile abtreten. Und gerade jetzt ist die Twitter-Aktie ja schon billiger geworden.
Das ist richtig. Nur, also ich würde das als Aktionär nicht tun. Wenn jemand den Kurs runterprügeln will auf diese Weise, dann würde ich dem einfach meine Aktien nicht verkaufen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich das Argument sein kann. Ich halte es eher für wahrscheinlich, dass im Hintergrund was anderes läuft, nämlich Elon Musk will Kredite in Höhe von 12 Milliarden Dollar aufnehmen für diesen Kaufpreis, den er stemmen muss von 44 Milliarden Dollar. Und die sollen mit Tesla-Aktien besichert sein. Jetzt ist aber in den letzten Wochen die Tesla-Aktie von 1000 auf 730 Euro, nee, Dollar, Entschuldigung, gestern runter. Und das macht natürlich diesen Plan aus Sicht von Elon Musk ungünstig. Also ich glaube, dass eher so etwas da eine Rolle spielen könnte. Aber klar, wenn neu verhandelt werden müsste, hat er jetzt natürlich auch einen billigeren Kaufpreis, wenn man die Aktie sich anschaut. Aber ich bin da im Zweifel, ob die Aktionäre das mitmachen werden.
Danke, Mischa Erhardt war das. Und großer thematischer Sprung von der Shopping-Welt des Elon Musk zum Sanktionsregime für Hartz-IV-Beziehende, das bis zur Mitte des kommenden Jahres deutlich abgemildert werden soll. Also noch bevor Hartz-IV durch das neue Bürgergeld abgelöst werden soll. Magdalena Neubich dazu.
Diese Koalition ist angetreten für mehr Fortschritt in diesem Land. Und für uns heißt das auch, wir wollen mehr sozialen Fortschritt erreichen. Und ein zentrales Vorhaben dabei ist die Einführung des Bürgergelds.
So eröffnete Annette Kramme, parlamentarische Staatssekretärin von der SPD, die heutige Parlamentsdebatte über das Hartz-IV-Sanktionsmoratorium. Genau dieses Moratorium sei eine der Etappen, die auf dem Weg hin zum Bürgergeld umgesetzt werden müssten.
Wir wollen damit Sanktionen in der Grundsicherung für Arbeitssuchende befristet aussetzen. Das gilt bei Pflichtverletzung, wenn also beispielsweise Arbeitsangebote abgelehnt oder Weiterbildungsmaßnahmen abgebrochen werden.
Wer aber ohne wichtigen Grund nicht zu Terminen im Jobcenter erscheine, müsse wie bisher damit rechnen, weniger Leistungen zu bekommen. CDU-Politiker Kai Wittecker kritisierte diesen Umgang mit Sanktionen als widersprüchlich. Aus Sicht der Union sei es zudem grundsätzlich falsch, Pflichtverletzungen nicht mehr zu sanktionieren.
Ich weiß nicht, wie Sie das einer Aldi-Kassiererin erklären, die hart arbeitet, Steuern zahlt und mit diesem Steuergeld solche Menschen auch noch subventioniert werden, die sich hartnäckig der Solidargemeinschaft verweigern.
Darüber hinaus prangerte Wittecker den Zeitplan des geplanten Gesetzes an. Im Gesetzesentwurf der Regierung zu dieser ersten Lesung heißt es, dass die Sanktionen bis Jahresende ausgesetzt werden sollen. In der Debatte sprachen die Abgeordneten der Ampelparteien jedoch davon, dass das Gesetz ab Inkrafttreten 12 Monate lang gelten solle, also voraussichtlich bis Mitte nächsten Jahres. Auch Linken-Politikerin Jessica Tatti kritisierte den Gesetzesentwurf der Regierung, wenn auch unter ganz anderen Vorzeichen.
Sie brechen mit diesem Gesetz Ihren Koalitionsvertrag. Sie haben ein einjähriges Sanktionsmoratorium im Bereich Hartz IV versprochen. Und jetzt entpuppt sich das Ganze als Mogelpackung.
Die Regierung solle die Sanktionen stattdessen vollständig streichen. Dass die Ampelkoalitionäre selbst bei der Frage nach den richtigen Sanktionen für Hartz-IV-Beziehende um einen Kompromiss ringen, zeigte sich bei der heutigen Debatte ebenfalls. Grünen-Politiker Andreas Audresch betonte im Parlament, dass seine Fraktion ein grundlegendes Problem mit Sanktionen in den existenzsichernden Sozialleistungen habe und sich die Haltung der Partei dazu auch nicht geändert habe.
Jede einzelne Sanktion ist ein Eingriff in individuelle Grundrechte. Jede einzelne ausgesprochene Sanktion bedeutet eine Kürzung in das Existenzminimum von Menschen.
Jens Teutrine hingegen, der Sprecher der FDP für das Thema Bürgergeld, betonte, dass die Aussetzung der Sanktionen nur eine temporäre Übergangslösung sei. Die Koalition habe sich darauf geeinigt, dass es auch beim Bürgergeld Strafmaßnahmen geben könne.
Wir haben uns ebenfalls darauf geeinigt, dass beim neuen Bürgergeld, wo wir auf Augenhöhe kommunizieren, wir trotzdem auch weiterhin die Erwartung haben, dass man zu Terminen kommt, dass man auch Weiterbildungsmaßnahmen durchführt. Und deswegen haben wir uns geeinigt, dass bei der Neuregelung es auch weiterhin Abzüge bis zu 30% möglich sind.
Zuletzt hatte die Süddeutsche Zeitung aus Koalitionskreisen berichtet, dass die Regierung plane, dass Hartz-IV-Empfängern bei Fehlverhalten Leistungen künftig nur noch um bis zu 10% gekürzt werden könnten.
Magdalena Neuwig war das. Die Rentenanpassung zum 1. Juli fällt dieses Jahr vergleichsweise üppig aus, obwohl der rentenmindernde sogenannte Nachholfaktor wieder reaktiviert wird. Das ist ein Ausgleichsmechanismus, der verhindert, dass die Renten 1:1 den Löhnen folgen, ein Mechanismus, um die Beiträge zu stabilisieren. Aber trotzdem deutliches Rentenplus, wobei es im Moment aber so ist, dass im Hase- und Igelspiel mit der Inflation die Inflation gewinnt. Volker Fintermann zur Rentenrunde heute im Bundestag.
Für sich genommen ist es die höchste Rentensteigerung seit Jahrzehnten, die die gut 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ab Juli erwarten können. 5,35% im Westen der Republik und 6,15% im Osten. Dabei fällt die Anhebung politisch gewollt sogar noch etwas niedriger aus. Denn die Koalition hat auf Druck der FDP den Nachholfaktor wieder eingeführt, der dafür sorgt, dass wegen der Rentengarantie ausgebliebene Kürzungen der Rentenanhebungen in vorausgegangenen Jahren bei einer guten Entwicklung nachgeholt werden.
Und weil wir es geschafft haben, in der Corona-Pandemie den deutschen Arbeitsmarkt trotz allem mit Kurzarbeit und Ähnlichem stabil zu halten und weil es letztes Jahr ordentliche Lohnabschlüsse gab, ist diese Rentenerhöhung möglich?
Sagte Arbeitsminister Hubertus Heil, der jedoch auch der Frage nicht aus dem Weg gehen konnte, inwieweit Rentnerinnen und Rentner bei den gestern beschlossenen Entlastungspaketen der Bundesregierung angemessen berücksichtigt werden, da auch sie mit den erheblichen Preissteigerungen in allen Lebensbereichen konfrontiert sind und die Inflationsrate mit zuletzt 7,4% bereits ein gutes Drittel über der geplanten Rentenanhebung liegt. Dem hält der Arbeitsminister entgegen.
Erstens profitieren natürlich auch Rentnerinnen und Rentner von den allgemeinen Entlastungen wie der Abschaffung der EEG-Umlage. Zweitens profitieren Rentnerinnen und Rentner natürlich auch davon, dass wir Kraftstoffpreise senken und mit dem 9-Euro-Ticket ermöglichen, dass Mobilität bezahlbar bleibt. Drittens wird auch der Grundfreibetrag erhöht. Auch das ist etwas, von dem Rentnerinnen und Rentner profitieren können.
Weitere Faktoren wie etwa der höhere Heizkostenzuschuss für Bedürftige kämen dazu. Aber genau das geht der Opposition nicht weit genug, zumal mit der Rentensteigerung in diesem Jahr eine optische Täuschung einhergehe, weil die Renten im vergangenen Jahr kaum angehoben wurden, betonte Max Straubinger von der CSU. Und vor diesem Hintergrund sollten auch die Rentnerinnen und Rentner in das Energieentlastungspaket einbezogen werden.
Da geht es eben um die 300 Euro für die Energiepreissteigerungen. Und so geht es nicht. Und wir als Union, wir werden darauf drängen, auch in den Beratungen, dass hier weiterhin auch die Rentnerinnen und Rentner genauso mit entlastet werden.
Auch die geplanten Verbesserungen für die Erwerbsminderungsrenten gehen den Oppositionsparteien und der Union nicht weit genug. Aber Matthias Kurt von den Grünen verwies darauf, dass die Union während ihrer Regierungszeit zu keinen so weitreichenden Verbesserungen bereit war, wie sie jetzt geplant sind. Die 3 Millionen Beziehende von Erwerbsminderungsrenten sollen ab 2024 bis zu 7,5% mehr Geld erhalten. Bei der Erwerbsminderungsrente gab es bereits in der Vergangenheit Verbesserungen, die aber immer nur für Neurentner galten.
Volker Findhammer war das. Wie gehört, an Rentnerinnen und Rentnern gehen einzelne Leistungen der Bundesregierung, mit denen höhere Energiepreise kompensiert werden sollen, vorbei. Aber für alle soll die Energiesteuer auf Kraftstoffe gesenkt werden. Für alle gibt es also den sogenannten Tankrabatt. Umstrittene Maßnahme, die heute ebenfalls im Bundestag debattiert wurde. Johannes Kuhn dazu.
Eines war in der ersten Debatte gut zu erkennen, nämlich wie die Senkung der Energiesteuer bei den drei Ampelparteien jeweils ankommt. Geradezu euphorisch FDP-Mann Valentin Abel. Es gehe um die Pendler, aber nicht nur.
Es geht uns aber auch um die Entlastung des Handwerks, das unter den gestiegenen Energiepreisen ächzt und Probleme hat, die Kosten weiterzugeben. Es geht uns aber auch ganz signifikant um die Logistikbranche, die unsere ohnehin fragilen Lieferketten aufrechterhält und für die Preissteigerung zu einer existenziellen Gefahr geworden sind.
Eher zurückhaltend dagegen die Sozialdemokraten. SPD-Mann Tim Klüssendorf fordert vor allem,
dass wir auch wirklich darauf achten, dass die 30 Cent auch in den Portemonnaies der Menschen ankommen und dass wir auch darauf Acht geben, dass das mit aller Macht des Rechtsstaates durchgesetzt wird. Das ist, glaube ich, extrem wichtig für die Glaubwürdigkeit unserer Entscheidungen, aber auch für die Glaubwürdigkeit in die Wirtschaft.
Das Bundeskartellamt untersucht bekanntermaßen, ob es bei der Preisbildung im Kraftstoffmarkt mit rechten Dingen zugeht. Wohl durchaus auch auf Druck von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Dessen Partei, die Grünen, machen keinen Hehl aus ihrer Haltung. Hier in Person des grünen Finanzpolitikers Sebastian Schäfer.
Es ist kein Geheimnis, dass die Energiesteuersenkung nicht das Wunschprojekt meiner Fraktion in diesem Paket ist. Es entlastet diejenigen Menschen am meisten, die viel Diesel und Benzin verbrauchen. Das sind meistens, nicht immer, die Wohlhabenderen. Weder Effizienz noch Sparsamkeit werden damit gefördert. Teuer ist es obendrein, über 1 Milliarde Euro pro Monat.
Laut Bundesregierung reduziert sich der Steuersatz für Benzin um fast 30 Cent. Für Diesel um 14 Cent. Auch bei Erdgas und Flüssiggas sinkt die Steuer. Das Ganze gehe in die richtige Richtung, sei aber de facto von CDU und CSU abgeschaut, sagt wiederum die Union. Dass die Steuersenkungen 3 Monate, nur Juni bis August, gelten sollen, bringt CDU-Finanzpolitiker Johannes Steiniger auf einen Verdacht.
Gerade in dem Zeitraum haben wir wenig Heizen. Der Gasverbrauch zwischen Juni und August ist nur 5% des Gesamtgasverbrauchs. Und wir haben natürlich auch Sommer, wir haben Urlaubszeit. Das heißt, viele Pendler brauchen ihr Auto in dem Moment gar nicht. Sie nehmen extra diesen Zeitraum. Man könnte sozusagen sagen, eigentlich ist das Ganze hier eine Mogelpackung.
Die Union fordert, die Senkung auf 2 Jahre auszudehnen. Die AfD kritisiert hingegen, dass an CO2-Abgabe, Umsatzsteuer und Mineralölsteuer nichts verändert wurde. Und die Linke fordert eine Energiepauschale in Höhe von 1.000 Euro für alle. Die könne durch eine Gewinnabschöpfung bei den Mineral- und Energiekonzernen gegenfinanziert werden. Bereits nächste Woche soll die Energiesteuersenkung in die Ausschüsse und dann auch verabschiedet werden. Das Netzwerk Europäischer Eisenbahnen hat unterdessen bereits bei der Europäischen Union Wettbewerbsbeschwerde eingelegt. Das Argument, die Senkung der Benzinpreise stelle eine unzulässige Bevorzugung des Frachtverkehrs auf der Straße dar.
Der Bericht von Johannes Kuhn. Alles kein Vergleich zu dem Leid, das die Menschen in der Ukraine durch den russischen Angriffskrieg erfahren. Aber dennoch, die Fernwirkungen dieses Krieges sind erheblich. Es gibt im Moment kaum einen Politikbereich, der nicht berührt ist. Das zeigte sich beim Treffen der Umweltministerinnen und Umweltminister der Länder und des Bundes. Und sei es nur, dass zähe Debatten auf einmal Fahrt aufnehmen. Bastian Brandau.
Wir haben uns klar dazu festgelegt, wir brauchen ein Tempolimit in Deutschland.
Den gemeinsamen Beschluss aller 16 Umweltministerinnen und Minister will Olaf Lies nicht als symbolisch verstanden wissen. Der niedersächsische Sozialdemokrat ist in diesem Jahr Vorsitzender der Umweltministerkonferenz.
Die Umweltministerkonferenzen haben sich schon oft darüber ausgetauscht. Aber ich finde, wir haben einen Zeitpunkt mit dem Angriffskrieg Russlands, mit den Auswirkungen, die wir spüren, wo es auch darum geht, konsequent zu handeln. Und konsequentes Handeln ist, Klimaschutz in den Blick zu nehmen, Energieressourcen zu sparen.
Es gehe angesichts des Kriegs in der Ukraine und der daraus entstehenden Veränderungen auf dem Energiemarkt darum, die low-hanging fruits, die einfach zu greifenden Früchte zu ernten, sagt Thüringens Umweltministerin Anja Siegesmund.
Erst vor wenigen Tagen hat der Weltmeteorologierat ja veröffentlicht, dass ziemlich klar ist, 2026 könnte das 1,5-Grad-Ziel bereits erreicht sein. Wir haben also wirklich gar keine Zeit mehr zu verlieren.
Außer in Thüringen stehen die Grünen noch in 9 weiteren Bundesländern an der Spitze der Umweltministerien. Mit Steffi Lemke stellen sie auch die Bundesumweltministerin.
Das Eckpunktepapier, das ich gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Habeck vor einigen Wochen vorgestellt habe, ist ein wirklich wichtiger Beitrag, um einen jahrelangen, teilweise wirklich zähen und manchmal zermürbenden Konflikt zu befrieden und jetzt den Windkraftausbau zu beschleunigen und dabei aber eben auch hohe Naturschutzstandards zu wahren. Wir werden Verfahren vereinfachen und damit in allen Bundesländern den Ausbau der Erneuerbaren wirklich und effektiv voranbringen.
Ein Verfahren, dem die Umweltministerkonferenz heute Unterstützung aussprach. Genau wie dem Vorhaben, diese Regelung in den Bundesländern zu vereinheitlichen. Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies.
Wir wollen Verfahren erleichtern, aber es wird nur gehen, wenn wir erstens für die Umsetzung der Aufgaben, die wir haben, also den Naturschutz, den Klimaschutz und die Anpassung an die Folgen des Klimawandels, finanzielle Mittel haben. Und wir haben einen Mehrbedarf von ungefähr 2,3 Milliarden Euro pro Jahr. Und ich will mal offen sagen, das ist wenig für das, was wir damit leisten können.
Um den Ausbau der Erneuerbaren zu beschleunigen, fordern die Umweltministerinnen und Minister auch mehr Personal für die Verwaltungen. Als Konsequenz aus dem Krieg in der Ukraine und drohenden Hungersnöten wegen ausfallender Kornlieferungen wollen sie außerdem den Anteil an Biokraftstoffen zurückfahren. Bundesumweltministerin Steffi Lemke.
Meine Linie dabei ist klar, Nahrung gehört in allererster Linie auf den Teller und eben nicht in den Tank. Ich freue mich sehr, dass wir auch hier gemeinsam Bundesumweltministerin und Landesumweltministerinnen und Minister der Länder eine gemeinsame Sichtweise entwickelt haben, das im gemeinsamen ermutigenden Beschluss heute niedergelegt haben.
Die UMK beschloss außerdem unter anderem heute, das grüne Band auf dem ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifen für das UNESCO-Weltnaturerbe vorzuschlagen. Das nächste Treffen soll im November in Goslar stattfinden.
Der Bericht von Bastian Brandau. Unter Ökonomen ist ein handfester Zwist darüber ausgebrochen, welche Auswirkungen ein Ausstieg aus russischen Gaslieferungen haben könnte. Die Einschätzungen rangieren zwischen Rezession im verkraftbaren Umfang bis hin zu ökonomischem Desaster über Dekaden hinweg. Unterdessen spielen Firmen ganz praktisch durch, was es für sie heißen würde, wenn es kein oder auch nur weniger Gas gibt. Beispiel aus dem Saarland, Wilroy und Boch. Anke Schäfer war dort.
Sie sehen die Hochtemperaturzone, das heißt, das Glühen ist in der Zone, wo wir unsere Ware in den Bereich 1200 Grad einfahren.
Jörg Selig, Werksleiter in der Sanitärfabrik der Firma Villeroy und Boch in Mettlach, zeigt in den Tunnelofen.
Die Teile durchlaufen den Durchlaufofen mit der Eingangstemperatur, das ist hier, wo wir hier stehen, Raumtemperatur. Dann geht es auf 60, 80 Grad, immer ein Stück höher bis auf 1200 Grad. Das ist die Hochtemperaturzone und das ist das, wo Sie sehen, wo das Teil dann wirklich glüht.
Etwa 150 Meter ist er lang, dieser Tunnelofen. Er ist das Herzstück der Fabrik. Würde das Gas knapp, würde das genau hier zum Problem.
Den kann man eben nicht zum Teil abschalten, der würde dann ganz abgeschaltet werden.
Und das ginge nicht von jetzt auf gleich. Mindestens 72 Stunden würde es brauchen, um den Tunnelofen geregelt runterzufahren, damit er nach Ende einer möglichen Gasmangellage wieder problemlos hochgefahren werden kann. Markus Warnke im Vorstand von V&B hat das Thema natürlich beim saarländischen Gasversorger Krios angesprochen.
Wir sind im Austausch mit dem Versorger. Da werden Informationen ausgetauscht, was natürlich auch wichtig ist, wenn es zu einer sogenannten Gasmangellage kommt. Welchen Vorlauf haben wir? Aber wir sind noch nicht aufgefordert worden, irgendwie unseren Verbrauch zu reduzieren.
Derzeit wird in der EU über das Ölembargo diskutiert. Erstmal nicht über ein Gasembargo. Und Markus Warnke lässt vorsichtig durchblicken, dass er das auch für richtig hält. richtig hält.
Das ist sicherlich richtig, dass man graduell Embargos verhängt, dass man auch, ich sag mal, das Pulver noch ein bisschen trocken hält, weil der Krieg ist noch nicht vorbei, er kann noch weiter dauern, er kann auch noch sich weiter eskalieren.
Also muss Markus Warnke Notfallpläne erarbeiten für den Fall, dass die Gasmangellage doch noch ausgerufen wird. Womöglich würde V&B die Produktion dann zwar nicht einstellen, aber doch erheblich zurückfahren müssen. In der Sanitärfabrik in Mettlach wäre das aber gar nicht leicht, denn es gibt nur diesen einen großen Tunnelofen und den kann man nur ganz oder gar nicht nutzen. Zwar gibt es noch ein paar kleine Kammeröfen, die dann weiterlaufen könnten, doch man müsste den Hauptfokus dann wohl auf das Werk in Ungarn legen, wo zwei Tunnelöfen parallel arbeiten.
Insofern kann man dann beispielsweise sagen, man hält die halbe Produktion noch offen. Und wir haben auch ein Werk in Saraburi in Thailand, was vom russischen Gas überhaupt nicht betroffen ist. Und auch da kann man überlegen, dort haben wir eine höhere technische Kapazität, als wir im Moment dort produzieren, weil wir da nicht vollkontinuierlich fahren. Wenn wir dann noch mehr Mitarbeiter in die Produktion reinnehmen, dann kann man da auch die Kapazität erhöhen und wir können mehr Produkte dort herstellen.
Gas war lange Zeit der effizienteste und auch der kostengünstigste Energieträger in der Keramikbranche. Aber dass man über Alternativen nachdenken muss, ist bei Villeroy & Boch eigentlich nicht erst seit Kriegsbeginn klar.
Wir haben als Firma uns festgelegt, dass wir 2040 CO2-neutral sein wollen, also 5 Jahre früher als die Bundesregierung das für Gesamtdeutschland vorgesehen hat. Und ein großer Aspekt sind natürlich die gasbefeuerten Öfen. Und da wird es eine neue Brenntechnologie, ein neues Medium geben müssen.
Es könnte in Zukunft Öfen geben, die mit Wasserstoff befeuert werden, der dann allerdings mit Strom aus Erneuerbaren hergestellt werden müsste. Oder man könnte direkt auf den Elektroofen umstellen, der dann aus einer hauseigenen Photovoltaikanlage gespeist werden könnte.
Wir werden auch hier in den nächsten Monaten auch mal einen Probeofen anschaffen, um auch mal auszuprobieren, wie dann die Ware ist, die mit einem Elektroofen gebrannt wird. Da ist noch sehr viel Forschung und Entwicklung notwendig, damit das zur Serienreife kommt.
Die derzeitige globale Situation trägt dazu bei, dass innovative Alternativen zum Gas gesucht werden. Sie werden allerdings erst in frühestens 5 Jahren zur Verfügung stehen, so Markus Warnke. Bis dahin muss im V&B-Werk in Mettlach der lange Tunnelofen noch mit Gas beheizt werden. Wir sind jetzt einmal um die Ecke gegangen, stehen an seiner Seite und beobachten einen Roboter.
Das ist eine Verfahrbühne, die bringt die Brennwagen mit den zu brennenden Teilen aus dem Vortrockner in den Hauptbrennofen.
Werksleiter Jörg Selig macht erstmal keinen einzigen Tag Urlaub. Solange der Ofen in Mettlach noch wie gewohnt brennen darf, wird auf Hochtouren produziert.
Anke Schäfer war das. Und jetzt zur letzten Sendestation zu Claudia Wehrle im Frankfurter Börsensaal. Und damit zum Anfang der Sendung zurück. Elon Musk stellt seine Übernahmepläne für Twitter on hold. Wir haben es bereits erwähnt, die Twitter-Aktie geht auf Talfahrt. Das Update von Ihnen, wie weit geht's denn abwärts?
Momentan 9,5%. Wir haben heute aber auch schon ein Minus von 20 von 25% gesehen.
Kontrastprogramm, wenn wir auf den DAX gucken, da könnte es den ersten positiven Wochenschluss seit dem 1. April geben.
Danach sieht es wirklich aus. Der DAX aktuell 2% im Plus. Er steigt auf 14.021 Punkte. Und das, obwohl sich an den äußeren Rahmenbedingungen wenig geändert hat. Einige Unternehmen haben aber in den vergangenen Tagen recht gute Geschäftszahlen vorgelegt, haben gut verdient im abgelaufenen Quartal. Und das kommt ganz gut an.
Es gab auch einiges an Börsennachrichten, Quartalszahlen von der Deutschen Telekom zum Beispiel.
Und diese Zahlen sind gut ausgefallen. Die Umsätze steigen. In fast allen Geschäftsbereichen läuft es gut. Das gilt insbesondere für die Tochter T-Mobile US. Von ihr werden immerhin rund 64% des Konzernumsatzes erwirtschaftet. Die Telekom ist mit dem Jahresauftakt zufrieden, für das Gesamtjahr zuversichtlich und die Aktien fast 2% im Plus.
Auch zwei Hauptversammlungstermine gab es heute. Einmal Fresenius, der Dialysekonzern, der nicht so gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist, und Porsche, wo man sich auf den großen Börsengang vorbereitet. Gab es von diesen Hauptversammlungen Impulse für die Aktien?
Fresenius hat seine Jahresziele zwar bestätigt, will wachsen, will sich neu aufstellen, unter anderem bei der Dialysetochter Fresenius Medical Care Stellen streichen. Aber es kam Kritik am Management, die öffentliche Kommunikation rund um mögliche Verkäufe oder Teilverkäufe sei nicht glücklich, wie es heißt, und der Aktienkurs habe darunter gelitten. Heute immerhin bei Fresenius ein Plus von 2%. Porsche haben sie angesprochen. gesprochen. Der Mutterkonzern hat mehrfach über einen Börsengang von Porsche gesprochen. Jetzt sind eher vorsichtigere Töne zu hören. Es gibt große Herausforderungen. Es sind keine einfachen Zeiten, gerade für die Automobilindustrie. VW etwa hat im April 40% weniger Fahrzeuge ausgeliefert als ein Jahr zuvor. Besonders deutlich die Rückgänge in China, also dem größten Absatzmarkt. Und von daher ist diese vorsichtige Taktieren zu sehen.
Dann gucken wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro kostet 1,0407 $, die Umlaufrendite unverändert bei 0,74%, die Feinunze Gold 1.812,68 $.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht und damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.